Ich glaube, noch nie hat ein Podcast-Trio in der Geschichte der Podcasts so sehr outfit-technisch Herbstanfang geschrien wie wir.
Oh mein Gott, das stimmt.
Ich finde es sehr, sehr schön.
Als hätten wir uns abgesprochen,
das stimmt,
Leute. Ja,
das stimmt.
Wahnsinn.
Holt die Boots raus, die dicken Pullis.
Ich finde, wir sehen aus wie so ein 70er-Jahre so Geisterjäger.
Oh, geil. Conjuring hast du immer noch nicht verarbeitet,
wirklich?
Ne?
Nee, immer noch nicht. Ich denke immer noch so, Patrick Wilson, wo bist du?
Ja, leider nicht in meinen DMs.
Ja, der hat noch mit Vera Farmiga zu tun. Mhm. Wir haben aber heute schon mit ganz vielen anderen geileren Themen zu tun, geiler noch als Patrick Wilson. Und zwar geht es um das Fantasy Filmfest. Da haben wir coole Filme gesehen, auch nicht so coole Filme. Und wir reden darüber, was unsere High- und Lowlights waren. Und dann geht es auch noch um die Starts der Woche. Da gibt es einen Film, wo Lenny geschrieben hat, eins nach dem anderen. Ah nee, Marius geschrieben hat, eins nach dem anderen. Und eine deutsche Serie, die startet. Und einen Film, in dem man Peter Dinklage kaum erkennt.
Oh. Ein Film, ja. Ja.
Crazy.
Das ist crazy. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Ja. Ich würde sagen,
let's go.
Du hörst einen Podcast von Funk, und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Das Fantasy Filmfest läuft, ehrlich gesagt, noch, während wir diesen Podcast aufnehmen. Das heißt, wir haben tatsächlich noch nicht alle Filme gesehen, aber schon sehr viele. Kurz, wer noch nicht weiß, was das Fantasy Filmfest ist, das ist ein Fantasy-Filmfest, bei dem vor allem Genrefilme laufen. Und das gibt es in vielen Städten in Deutschland, also hier bei uns in Köln, Hamburg, Berlin, Nürnberg, wo noch? Stuttgart, München auch.
Ich glaube schon.
Ja. Aber auf jeden Fall Stuttgart und jetzt
Recklinghausen.
Genau. Und das gibt es ein paar Mal im Jahr. Und jetzt ist gerade das große Festival. Und da gibt es noch die Nights und die White Nights. Das ist dann immer nur so ein Wochenende. Aber jetzt läuft es eine ganze Woche. Und es gibt wirklich, wirklich viele, so viele Filme.
Filme.
Ja, es gibt wirklich viele Filme zu sehen. Aus aller Herren Länder auch tatsächlich. Und wir sitzen seit Mittwoch mal mehr oder weniger zusammen im Kino und schauen uns viele, viele Filme an. Und ja, jetzt reden wir ein bisschen über die Sachen, die wir bereits gesehen haben. Und ja, wollen wir mal mit unseren, wollen wir Tops oder eher so im Mäh-Bereich anfangen? Steigern wir uns.
Also die Grenzen sind fließend. Ja, irgendwie auch so ein bisschen
fließend. Sehr fließend, ja. Mein Mittel bis Mäh hat auf, manchmal auf Letterboxd mit gleich viele Sterne wie die Top-Filme. Hm. Aber das sind dann so Nuancen, finde ich.
Also so persönliche Präferenz.
Ja,
einfach.
Genau.
Themensetzung, die einen hält.
Ja.
Wollen wir mit einem Lowlight dann anfangen?
Ja.
Ja, finde ich gut.
Gerne.
Okay, was ist denn so der Film, der euch am meisten enttäuscht hat?
Also,
um mal die negative Stimmung des Herzens einzumachen.
Ja, genau. Ich glaube, es ist der Film, aber auf den wir, glaube ich, am meisten mitgehypt waren. Mhm. Und es war auch, ich meine, es war der Eröffnungsfilm sogar.
Genau.
Genau, und es geht um einen Hund. Und der Film heißt Good Boy. Und ja, tatsächlich ist das ein Film, der so gesehen aus der Perspektive eines Hundes erzählt wird, der mit seinem Herrchen in ein Haus fährt, so tief im Wald, so klassisch, man kennt's. Und ja, das Herrchen ist irgendwie krank und es passieren aber auch irgendwie so spookige Dinge und der Hund guckt immer süß.
Ja,
das ist das Konzept.
Perfekt, perfekt beschrieben.
Und ich weiß auch, wieso alle Leute verliebt mit dem Konzept waren. Das waren wir ja auch. Ich habe dieses Poster gesehen, ich war so stark. So erstmal die Idee, Indie heißt der Hund, einfach 10 von 10.
Ja.
Das war auch das Beste am Film. Dazu muss man sagen, es ist ein Spielfilmdebüt von Ben Leonberg. Der hat auch so eine Ansprache gehalten vor dem Screening bei uns vor dem Film. Und ich fand, der wirkte auch sehr sympathisch.
Ja.
Ich finde, man merkt aber auch, dass es so ein bisschen so ein Low-Budget-Spielfilmdebüt war, wo man außerhalb dieser Idee, einen Horrorfilm aus der Perspektive eines Hundes zu erzählen, nicht so viel mehr passierte.
Ja.
Und der Film hat sich so lang angefühlt, obwohl er irgendwie nur
80
Minuten war.
Also nee, 72 Minuten.
72 sogar. Ja. Oh je.
Also, das ist krass.
Also das Ding ist, es kam ja genau dieser Einspieler mit dem Interview, beziehungsweise mit so einem kurzen Ansprache. Und hinterher gab es noch so ein vierminütiges kurzes Interview. Es gibt auch eine Langfassung davon, aber alles das, was da gesagt wurde, das fand ich viel interessanter und der wirkte wirklich sympathisch und sowas und er hat es halt mit seiner Frau, glaube ich, das ist deren Haus gewesen, da gedreht und ich dachte so, alles ist cool daran, aber Leute, hättet ihr einfach einen 20-minütigen kürzeren Film gemacht oder einen Kurzfilm, wäre das richtig geil gewesen, weil, ja, so dieser Hund, also es passiert eigentlich immer nur nicht wirklich viel und der Hund guckt immer spooky, läuft in die Ecke weil die ganze Prämisse des Films ist, kennt ihr das, wenn euer Hund einfach in eine Ecke guckt und irgendwas anstarrt, was nicht da ist? Das ist die Prämisse so ein bisschen. Und es gibt so ein paar creepy Elemente, so einen weirden Eingang ins Jenseits gefühlt. Irgendwie, es gibt so Geistersachen, aber nie wirklich wird diese Welt genug aufgebaut, damit es interessant ist. Also zu viel erklären ist ja auch nicht cool, aber hier wird einfach zu wenig erklärt. Und es ist eigentlich die ganze Zeit ein, was sind jetzt wieder? Moment zum nächsten.
Ja.
So, jetzt passiert wieder das und jetzt läuft der Hund dahin und jetzt passiert das. Und was mich ein bisschen gefuchst hat, ist, wie die mit ihrem Hund umgegangen sind.
Fandst du?
Ja.
Oh, okay. Du bist ja selber Hundebesitzer.
Ja, so hebt man keinen Hund hoch, wie die das da gemacht haben.
Oh.
Ich denke so, Leute, ist nicht gut, mag
ich dachte, dass irgendwie das Herrchen auch mit am Ort war. Sagt man überhaupt Herrchen? Das ist noch modern.
Aber ist der Regisseur nicht auch
Ist sein Hund. Deswegen ist Und es gibt so ein paar Szenen, also ist ja klar, wie sie es gemacht haben, dass der Hund immer guckt, einfach ein Leckerchen irgendwo hinhalten. Jeder, der einen Hund hat und will mal ein Foto vom Hund machen, weiß, so funktioniert, sonst gucken die weg. Aber es gibt so Szenen, da wird er so unter das Bett gezogen. Ich so, okay, boah, eigentlich würde ich gerne wissen, wie sie es gemacht haben, weil das sah ein bisschen brutal aus.
Ach, ich bin mir sicher, dass sie da bestimmt auch in so die Special Effects reingegangen sind.
Ich hoffe es irgendwie. Aber er hat den Hund auch hochgekommen und that's not how you do it.
Okay, neben diesen Tierleidvorwürfen von Mike, finde ich aber auch, dass der Hund das eigentlich gut gemacht hat. Also ich finde, das war dann auch der beste Schauspieler. Sonst außerhalb des Hundes sehen wir ja auch nicht so viele Personen. Also das fand ich auch einen ganz nette Entscheidung, nicht so Gesichter zu zeigen. Das war so ganz, das hat so ein eerie Gefühl erzeugt.
Die sind
aber
so dunkel, ja.
Ja, und ich finde aber trotzdem, dass der Film es nicht geschafft hat, irgendwie eine richtige Geschichte zu erzählen. Mhm. Also ich habe auch wie du die ganze Zeit da gesessen und gedacht, okay, jetzt kommt schon wieder so eine Erschreckszene oder irgendwie so eine Jumpscary-Szene. Aber so richtig, was da passiert ist, also es war so sehr platt in den ersten 5 Minuten eigentlich auch schon angedeutet, so die Hintergrundgeschichte mit diesem Haus und dem Großvater. Ja, es war alles so sehr small scale und dann sich nicht wirklich was überlegt, wie man so eine Sogkraft auch durch eine Handlung erzeugen kann, außerhalb jetzt von so Einstellungen, die in die Dunkelheit gefilmt sind, die dann erschrecken sollen.
Ich glaube, das ist auch mein großes Problem, dass diese Geschichte sich einfach nicht trägt. Und da habe ich mich einfach auch so, ich war so richtig genervt, weil ich finde dieses Prinzip, dieses Konzept, diese Prämisse von diesem Film, die ist so genial und ist so simpel, dass man auch einen simplen Film hätte erzählen können. Weil der Film bauscht inhaltlich so krass viel auf und versucht irgendwie auch so richtig tiefgründig zu sein. Aber man langweilt sich dann halt wirklich so. Weil ganz ehrlich, gibt diesem Hund einfach nur so ein Home-Invasion-Szenario, so dass die irgendwie in dieser Hütte sind und da will jemand einbrechen und dann muss dieser Hund damit irgendwie klarkommen. Ich glaube, das wäre ein so viel besserer Film gewesen. Weil so hat man sich dann am Ende gefragt, okay, gut, ach, das ist so hochtrabend und das passt, also so eine Geschichte, wie dieser Film erzählen will, kann man halt nicht aus der Sicht eines Hundes erzählen, habe ich ein Gefühl.
Also diese eine Szene in The Thing ist so besser als so dieser ganze Film.
Exakt.
Weil ich finde, es ist dann nicht mehr als ein Gimmick leider.
Ja. Ich habe es halt auch ehrlich gesagt, wenn da sowas Mystisches kam, ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden.
Ja.
Es gibt ja so ein Wesen und so die Frage, was soll es jetzt genau sein? Man kann es sich irgendwie ein bisschen herleiten, ein bisschen so metaphernmäßig, aber dann wie es erzählt wird, also für mich war das eher so, ich muss jetzt nachdenken und kann mich nicht weiter auf den Film so einlassen. Und das fand ich ein bisschen schade.
Ja, also von uns eher so einen mittleren bis nach unten zeigenden Daumen. Aber ihr
der
könnt
Hund
euch selber
reißt ein bisschen raus, aber ich weiß nicht, ob es sich lohnt.
Ja, aber ihr könnt euch selber davon überzeugen, nämlich am 30. Oktober kommt er auch hierzulande normal in die Kinos. Also falls ihr dann doch irgendwie Bock auf einen süßen Hund habt, dafür lohnt es sich wirklich, könnt ihr da gerne reingehen, aber wie gesagt, seid gewarnt, diese 70 Minuten, die fühlen sich an wie 700 Minuten.
Ja.
Vielleicht sich einen Clip angucken oder sowas.
Den Trailer.
Vielleicht
gibt es irgendwann einen Jonas-Cut von dem Film, so einen 15-Minüter.
Ja, ist ein Kurzfilm, hätte das sehr gut sein können.
Das stimmt, weil Jonas cuttet bei uns immer alles runter. Jedes FAD, was hier durch seine Hände wandert, wird nochmal 20 Minuten
ab. Ich habe Angst, dass er
aber es hilft. Nicht, dass jetzt alle Leute Director's Cut von FRD wollen.
Ja.
Es hilft dem Video.
Sehr viele Ams. Also alleine jedes Mal, wenn Xena und ich Matheaufgaben lösen, da kann man so 30 Minuten rausschneiden.
Definitiv. Ich warte auch noch auf so eine SpongeBob-Montage von uns 3 Stunden später.
Ich glaube, das gab es schon mal.
Ja, gab es schon mal?
Ich glaube, stimmt. Ja. Ich weiß es nicht mehr.
Bietet sich halt ein Fahren.
Ja, aber wie sieht es sonst aus? Haben wir denn so, wenn man direkt als Kontrastprogramm so einen Film, der uns ein bisschen umgehauen hat?
Ein bisschen umgehauen hat.
Ich liebe es auch, dass ich nicht sage umgehauen hat, sondern so ein bisschen umgehauen.
Ja,
man merkt schon den Enthusiasmus dieses
Jahr. Ja, möchte dir einen picken. So, ich habe gerade den ersten rausgeholt.
Vielleicht nehme ich einen, der leicht kontrovers ist, weil ich weiß, dass du den, glaube ich, nicht so gut fandest, Lenny. Und zwar geht es um den neuen Quentin Dupieux-Film The Piano Accident. Der hat mich ein bisschen umgehauen. Es ist, als wäre ein Klavier auf mich draufgefallen.
Oh.
Nein, es geht da um eine junge Frau, die berühmt geworden ist durch Internetvideos. Und zwar, weil sie eine Krankheit hat, dass sie nichts spürt, wenn ihr sozusagen etwas...
Keine Schmerzen spürt.
Das habe ich sehr umständlich erklärt. Genau, also sie spürt sozusagen nichts, wenn, keine Ahnung, zum Beispiel ein Hammer auf ihren Fuß fällt. Und genau das hat sie sich dann zur Aufgabe gemacht und darauf kapitalisiert und ist zum Internetstar geworden, indem sie dann so kurze Clips hochlädt und Millionen von Fans anscheinend hat.
So à la Jackass.
Genau,
es gibt auch so eine Jackass-Einspielung. Und das hat mich so ein bisschen an Waititi erinnert, weil die auch wegen Jackass angefangen haben und so mit Einkaufswagen in Hecken gefahren sind und so ein Kram.
Verstehe. Ja, und Quentin Dupieux kennt man ja, das ist ja ein französischer Regisseur, der auch immer wieder sehr absurde Filme macht. Wir haben ja auch häufiger auf dem Kanal schon über ihn geredet. Er hat zum Beispiel Smoking Causes Coughing gemacht. Auch ein sehr wilder Film, wo es so bisschen so Avengers gibt, die so benannt sind nach Nikotin und so diesen ganzen Ingredients von Zigaretten.
Ja. Ich glaube, die meisten dürften aber Rubber kennen.
Ja.
Oder zumindest mal gehört haben. Der Film mit dem Reifen, der Leute umbringt.
Mit dem Reifen, der Leute umbringt. Das heißt, wenn ihr jetzt ihn nicht kennt und das jetzt gehört habt, ihr checkt schon, was seine Atmosphäre ist in seinem Film. Und The Piano Accident reiht sich da ein, aber ich finde, das ist so der erste Film von ihm, den ich gesehen habe, der auch sehr dark ist, also der wirklich düster in so Sachen von so auch mentaler Gesundheit beziehungsweise auch so Internetkultur und auch so menschliche Psyche auf Social Media eingeht. Und ich finde, dass der Film sehr so dunkel satirisch ist. Aber ich verstehe auch, dass es ja nicht für jeden was ist, aber mich hat der Film doch bekommen, weil die Kritik darin sehr beißend ist und sehr, sehr ins Gesicht geschleudert wird. Aber ich finde auch so diese Humorart und Weise, wie das Quentin Dupieux macht, funktioniert das für mich ganz gut. Deswegen war das für mich schon so ein, kein Highlight, aber zumindest ein leicht glänzendes Highlight. Ja, ich weiß nicht, wie es euch da ging.
Also, ich mag es, wenn Dupieux so richtig abdreht. Du warst ja nicht so Riesenfan von Dali.
Ja.
Ich liebe Dali und Smoking Causes Coughing auch großartig, weil es ist so absurd. Hier war es weniger absurd, aber hatte trotzdem diese Dupieux, diese Dupieux-Formel irgendwie drin. Also auch, ich glaube, kaum entfesselte Kamera. Ich glaube, fast immer nur Stand. Und schon dieses Übertriebene, auch vom Schnitt her, diese Montagen, die da teilweise drin waren, das war schon sehr gut. Für mich war es ein bisschen zu wenig abgedreht vielleicht, aber ich fand es gut als Kritik auf diese ganze Internet-Szene und so in allen Belangen, weil da hat ja jeder irgendwie so sein Fett wegbekommen. Da war ja kaum jemand Positives drin. Also es gab Stalker, es gab die verrückte Person im Internet, dann die Presse, die auch eher so auf niedere Mittel zurückgreift, um an ihre Story zu kommen und sowas. Und es sah verdammt gut aus. Mhm. Also der war richtig gut gefilmt und mir hat ja schon Spaß gemacht. Ein bisschen zu wenig Wahnsinn, aber wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass es ein Dupieux ist, hätte ich es, glaube ich, nicht gewusst. Nicht bemerkt, glaube ich, direkt. Und dann wäre bei mir noch ein bisschen besser weggekommen. So vermisse ich ein bisschen Wahnsinn.
Jetzt muss ich hier mit dieser negativen Stimme wieder direkt dazwischen grätschen. Aber ich sage auch direkt das Positive. Ich habe jetzt nämlich die Hauptdarstellerin, Adele Exarchopoulos. Mhm. Ich habe jetzt gerade nochmal hier ihren Namen gegoogelt und dann Lautsprache dahinter eingegeben, damit ich den auch richtig aussprechen kann.
Hast du sehr gut gemacht.
Sie kennt man unter anderem aus Blau ist eine warme Farbe. Mhm. Da hat sie ja mit Lea Seydoux zusammengespielt. Und seitdem hat sie so einen richtigen Run. Also irgendwie spielt sie auch jedes Jahr beim Fantasy Filmfest so in einem Film mit.
Wie Dupieux.
Und wie Dupieux. Und sie ist wirklich der Wahnsinn. Also was sie da macht, also diese, diese Influencerin ist halt auch so ein Charakter. So wirklich ja. Mit, sie hat zum Beispiel so einfach so eine Zahnspange, weil das so ihr Gimmick ist, obwohl sie gar nicht braucht. Ich weiß nicht, so, also sie ist wirklich so ein krasser Charakter, so sehr schrullig und eigenartig und das macht sie wirklich fantastisch. Ja. Aber ich weiß nicht, ich bin bei diesen ganzen Influencer-Thematiken irgendwie in Filmen immer raus, weil ich das irgendwie so ein bisschen cringe finde. Weil es wirkt auch immer so, wie zum Beispiel Quentin Dupieux, ist ja auch ein bisschen älter und ich finde, es wirkt dann manchmal schon so, als ob das so Filme, also dass Leute diese Filme machen über Influencer und gar nicht aus dieser Generation kommen und dann immer so von oben da so ein bisschen herabschauen. Und so wirkt es dann irgendwie immer so ein bisschen für mich und deswegen war ich nicht so ganz an Bord. Aber ich würde trotzdem so unterschreiben, was ihr bisher gesagt habt, dass man sich auf jeden Fall gut angucken kann. Also es ist bei mir wahrscheinlich dann so was Persönliches, aber das ist dann immer so mein Kriterium. So, ach, ich finde es immer ein bisschen cringe.
Ich meine, du hättest auch sowas wie Stefan Raab kriegen können, der irgendwie versucht, Instagram zu benutzen.
Das stimmt. Ja, nein, also ich will ja auch niemandem absprechen, dass man so einen Film überhaupt nicht machen kann. Aber für mich, ich habe irgendwie immer so dieses Gefühl. So, das kriege ich irgendwie nicht raus.
Ich weiß,
was du meinst.
Ja, ich weiß auch,
und deswegen, aber ich finde, es ist halt trotzdem so sehr. Die ganzen Abgründe hat er natürlich perfekt aufgezeigt.
Ja. Ich meine, ich finde, es ist ja nicht so eine sehr vielschichtige Kritik, sondern es ist eben auf eine sehr satirische und überhöhte Art.
100%.
Und ich finde, also in dem Sinne funktioniert es gut, aber ich glaube, man sollte jetzt von dem Film auch nicht erwarten, dass da eine, keine Ahnung, irgendwie Plattformlogik von Instagram und TikTok durchdrungen wird. Also ja. Ich glaube, das ist jetzt zu viel verlangt. Basic, ne? Es wäre sehr basic. Aber trotzdem fand ich dann auch vielleicht am meisten durch das Schauspiel von Adele Exarchopoulos hat das für mich funktioniert, weil ich musste wirklich lachen, weil sie so eine skurrile Figur war. Und ich finde, die Idee, jemanden zu nehmen, der ja offensichtlich schon so abgestumpft ist, das ist in Gewalt mündet, sehr gut.
Ja. Wobei man auch sagen muss, so, der Film ist zwar überhöht, aber die Realität ist ja inzwischen auch schon krasser. Also was da so letztens so während Livestreams passiert ist, denkst du, das ist schon noch härter tatsächlich. Und das ist halt auch immer so die Sache. Ich glaube, dass die Realität meistens immer noch, gerade wenn man so ein bisschen auch drin ist in der Szene und so weiß, okay, hinter den Kulissen ist es mal so, dann könnte man noch ein paar Grade höher gehen, was so dieses Absurde angeht. Aber ich glaube, dann glaubt es einem draußen keiner.
Ja, ich finde, das ist noch nicht so krass wie eine Black Mirror-Episode. Ich finde, da hätte dann noch mehr passieren
müssen. Das stimmt.
Aber es hat denselben Vibe.
Ich finde, es hat aber auch so richtige Fargo-Vibes. So ein französisches Fargo, einfach nur, weil Schnee lag.
es war ja sogar auch eine Netflix-Produktion. Ja. Also als dieses Netflix-Logo aufpoppte, so, what's happening?
Ja, das heißt, er wird auf jeden Fall, es ist noch nicht bekannt, ich habe mal geguckt, wann er und ob er im Kino starten wird. Mhm. Aber weil es ein Quentin Dupieux-Film ist und das so mitunter der Star aus Frankreich ist, glaube ich, wird er auf jeden Fall seinen Weg ins Home-Cinema finden. Also, falls ihr Fans seid, haltet mal die Äuglein offen. Aber wir werden euch auch darüber informieren, wenn bekannt ist, wann dieser Film erscheinen wird. Ja.
Okay.
Machen wir jetzt ein Ping-Pong-Prinzip?
Ja, machen wir weiter.
Von gut zu schlecht gehen.
Ja, sind wir aber schlechter.
Kommen wir zu einem Lowlight, das, glaube ich, mein Lowlight war, aber Marius wahrscheinlich nicht so ansehen
würde.
Es geht um den Film Exit 8. Und ich habe mich wahnsinnig auf diesen Film gefreut, denn das ist eine Videospieladaption. Es existiert nämlich seit 2023 dieses kleine Horrorspiel. Das dauert wirklich so 30 bis 60 Minuten und dann hast du es durchgespielt, wo es darum geht, dass man in so einem Bahnunterführung gefangen ist und irgendwie in so einem Loop ist und irgendwie nicht aus rauskommt. Also man kann diese Bahnstation irgendwie nicht verlassen. Man kann sie nur verlassen, wenn man Anomalien entdeckt. Und dann, also es ist dieses System ist, oh Gott, das ist so komplex zu erklären. Okay. Man läuft durch diese Bahnunterführung und die ist irgendwie so ganz, ganz speziell eingerichtet. Da sind so Hangposter und alles Mögliche. Und das Spielprinzip ist, wenn dir in diesem Gang eine Anomalie auffällt, dann musst du umkehren und dann steigt dein Level. Und wenn du keine Anomalie erkennst, dann kannst du einfach so weitergehen und dann steigt auch dein Level. Wenn du weitergehst, obwohl du eine Anomalie erkannt hast, dann landest du wieder bei Level 0 und du musst bis Level 8 kommen. Es ist wahnsinnig komplex, aber wenn man den Film gesehen hat und das Spiel irgendwie kennt, dann versteht man das auch. So, und es ist ein sehr interessantes Spielkonzept. Das macht auch wirklich so für 30 bis 60 Minuten wirklich Spaß. Und ist wirklich so sehr nett und es hat auch wirklich einen wahnsinnigen Impact gehabt für ich bin riesiger Liminal Space Fan und es hat halt wirklich so diesen Liminal Space Horror mit den Backrooms wirklich so sehr mainstreamig gemacht und ich finde, dafür muss man diesem Spiel einfach schon so sehr viel anrechnen und genau deshalb habe ich mich auch auf den Film dazu gefreut und der Film dazu packt nochmal eine etwas größere Geschichte zu diesem Konzept dazu. Also es geht um einen Mann, der in der U-Bahn ist und der möchte zur Arbeit kommen. Und währenddessen telefoniert er auch noch mit seiner Freundin, die ein Kind erwartet. Und er ist auch so ein bisschen confused, weil es ist eigentlich auch seine Ex-Freundin. Und er weiß nicht, wie er mit dieser Information umgehen soll. Er ist so ein bisschen auch panisch. Und dann landet er in diesem Loop. Und muss irgendwie rauskommen und muss zu seiner Ex-Freundin und eigentlich zu seiner Arbeit und alles Mögliche. Und dann landet er aber in diesem Loop und muss erstmal checken, was da eigentlich abgeht. Und er muss zu Exit 8 kommen und dann spielt er praktisch dieses Spiel. Es ist wirklich wahnsinnig komplex. Es tut mir leid, ich hoffe, ich habe es irgendwie halbwegs verständlich.
Nee, ich finde, ich musste so ein bisschen vorher, worum das Spiel geht oder wie das Spiel aufgebaut ist. Und ich finde, hast du ganz gut erzählt für Leute, die jetzt nicht den Film gesehen haben.
Okay, danke schön.
Ich habe den leider verpasst. Ich finde aber, dass an sich muss man ja bei so Liminal Space oder so Filmen, die auf dieses Konzept abspielen, hier überlegen, wie man das füllen kann oder wie man eine Atmosphäre erzeugt, die genug gruselig ist, dass man so dranbleibt oder dass man das Gefühl hat, man beobachtet jetzt hier auch gerade vielleicht im hinteren so Liminal Space, keine Ahnung, wie das, man das nennt, aber da bewegt sich dann irgendwas oder wie schafft es der Film, das nicht langweilig zu sein? Oder ist der Film langweilig?
Ich würde sagen, ja. Oh. okay. Aber also ich glaube, es ist halt auch so langweilig, weil ich das Spiel kenne und weil ich finde, dass dieses Spiel so sehr auf dieser eigenen Erfahrung basiert, dass du diese Rätsel so selber erkunden musst.
Also, dass du den Ego-Spieler einfach
so. Genau, so dass du wirklich sehr immersiv da drin bist. Und jetzt guckst du halt einer Person dabei zu, wie sie diese Rätsel löst. Und sie stellt sich nicht geschickt an. Es ist halt wirklich so, als ob du irgendeinem Streamer dabei zuschaust, wie er dieses Spiel spielt, aber er ist wirklich wahnsinnig scheiße dabei. Und es ist halt wirklich auch echt frustrierend an manchen Stellen, weil er läuft halt irgendwie dann in diesen Gang rein und da ist halt direkt eine Anomalie. Und er bleibt aber so stehen und ist so, lass mal checken, was es ist. Und normalerweise würdest du ja sagen, kehr doch direkt um. Ja. Und es ist so sehr frustrierend, dabei zuzusehen. Und
das passiert wirklich sehr häufig, vor allem auch so im späten Verlauf des Films. Die gehen dann so durch den Gang, auf einmal ertönt so ein Signal, so ein Alarm. Und bleibst du schon so, Alarm. Geh einfach zurück, Junge.
Und jedes aber er weiß ja nicht so viel wie ihr. Ne?
Nee, aber das doch, der ist ja schon mehrere Level durch. Genau. Und der weiß, die Regeln stehen da an der Wand.
Richtig.
Ach so.
Die stehen an der Wand und die wissen, und der geht ja immer durch und die zählen immer so. Und das ist halt auch das Ding. Also, das ist so repetitiv, weil da hängen so 4, 5 Poster an der Wand und dann gibt es dann so ein paar Türen und so, und dann geht es immer durch. Bla, da, da, da. Tür, Wand, Fotobuff, bla bla, und zählt immer alles und es passiert so 20 Mal gefühlt und jedes Mal Wiederholungen, ich hasse Wiederholungen und jedes Mal bohrt sich das in meinen Kopf rein und so und dann geht halt dadurch und der weiß es und auf einmal ist eine von diesen Türen offen zum Beispiel und so, du willst doch raus, dann geh doch nicht in die Tür rein, dann guck dir natürlich durch die Tür. Ich meine, so neugierig kannst du ja nicht sein, wenn du eigentlich da raus willst. Also deswegen. Ja.
Das heißt, der Film hat sich nicht genug Gedanken gemacht, wie man so diesen inneren Schweinehund vielleicht so nahbar machen kann, dass man nachvollziehen kann, wieso er so dumme Entscheidungen trifft, sondern man denkt sich die ganze Zeit so, ich hätte anders gehandelt und dann macht der Film nicht so viel Spaß.
Das Ding ist wieder auf einer anderen Stelle, also diese Tür guckt da rein, aber vorher trifft er halt so einen kleinen Jungen. Und dann er sieht ihn so
das
und dreht.
Das Konzept ist, dass er alleine ist.
Es geht doch verschiedene Personen. Es wird aber auch aus Perspektiven von verschiedenen Personen nochmal erzählt, wie die. Und es ist zeitlich auch so ein Loop. Also es ist sehr kompliziert, was so den Zeitablauf. Aber es wird im Film, kommt das gut rüber. Nur vor allem, er kommt dann um die Ecke und dann steht das Kind, Anomalie, und dreht direkt weg rum. Also das Kind ist direkt Anomalie, aber eine offene Tür, was ist denn dahinter? Und das ist wesentlich später im Film. Und das ist so, diese Szene gibt auch nicht viel, außer so, das ist ja richtig mysteriös und irgendwie ganz komischer Zeitloop und irgendwie, was hängt wie zusammen. Und ich fand es interessant, dass du gesagt hast, das Spiel, ich habe es nicht gespielt, 30 bis 60 Minuten, weil der Film ist länger.
Ja.
Und so ein bisschen weniger davon hätte der mir, auch hier, ein Kurzfilm. Oder es muss ja nicht in 8 Minuten sein, aber 20, 40 Minuten, vielleicht 50. Alles cool, weil der Look war echt großartig und wie sie es gemacht haben, ich war auch direkt verwirrt, weil es ist halt so nicht nur so ein gerader Gang, sondern man geht so um die Ecke, nochmal um die Ecke, nochmal um die Ecke und dann dreht er sich um und dann so, und weil alles so weiß gekachelt ist, so, in welche Richtung geht er denn gerade? Aber ich wäre schon durchgedreht, weil da steht, wenn du eine Anomalie siehst, kehr sofort um. Und er geht halt so an diesen Postern vorbei, dreht dann um, um diese Türen auf der anderen Seite so zu zählen. Ich so, oh Gott, zählt das schon als zurückgegangen? Oder bis wohin muss man denn gehen? Und ich so, ah!
Ja, es ist, okay, also das heißt auch, die Regeln waren nicht so ganz gut kommuniziert.
Ja,
oder man hat sich nicht räumlich
vielleicht auch zu sehr. Ja, nee, aber okay. Es war gut mit diesem, dass man ein bisschen desorientiert ist. Okay. Weil es hat so ein bisschen das, die Verlorenheit des Charakters irgendwie auch so ein bisschen gezeigt. Also der hatte schon auch so seine guten Seiten. Und ich glaube, die besten Teile für mich waren Sachen, die im Spiel gar nicht vorkommen. Nämlich das mit seiner Freundin. Mhm. Und ich spoilere jetzt nicht, was dann noch so kommt in seiner persönlichen History. In seiner Story, nicht History. weil das war schon so sehr emotional angehaucht, so am Rande vom Kitsch, muss man schon sagen. Es war nah am Kitsch dran. Aber das hat dann den Film dann noch mal so ein bisschen so einen leichten emotionalen Impact bekommen, weil ansonsten war es so, naja.
Ja.
Das ist ja ein japanischer Film, oder?
Das stimmt, ja. Okay. Und ich glaube auch, der wird auch hier 100% ins Kino kommen, weil oder zumindest in Home-Video-Release, weil es ist halt so ein absoluter Hype-Film aktuell. Und ich glaube, alle haben auch Bock auf diesen Film. Und ich hatte auch wahnsinnig Bock auf diesen Film. Aber ich glaube, es hat halt für mich nicht funktioniert als Film. Es ist halt wirklich so eine nette, perfekte, kleine Horrorerfahrung als Spiel. Aber als Film funktioniert es wirklich nicht. Vor allem, weil irgendwann kommt dann halt auch dieser Punkt, dass man mitrechnet. Oh, okay, er ist gerade bei Level 4. Das heißt, er muss noch mindestens 4-mal diesen Gang durchgehen. Und dann ist man wirklich so frustriert, weil dieser Film, er cuttet nichts. Also ich finde, dieses Konzept schreit danach, dass es dann eine Montage gibt, wie er mal irgendwie so mehrmals so alles ausprobiert und so. Aber es zeigt dir wirklich so jeden einzelnen Versuch von ihm, wie er diesen Gang entlang geht. Und es ist wirklich frustrierend, weil man im Kopf so mitrechnet, oh mein Gott, ich muss noch mindestens, wie gesagt, 4-mal zuschauen, wie er das probiert. Und dann landet er wieder bei Null und oh mein Gott, dann muss ich es nochmal von vorne.
Aber meint ihr nicht, dass das die mögliche Provokation ist, die der Film dann auch intendiert? Also, dass es auf jeden Fall frustrierend sein soll, genauso wie das Spiel frustrierend ist, weil es eben immer wieder dasselbe ist und immer wieder sich wiederholt.
Ich glaube, das hätte sein können, wenn sie nicht noch diese emotionale Ebene hinzugefügt haben. Weil ich habe das Gefühl, dass dieser Film wirklich eine Geschichte erzählen will. Und dann passt das nicht mehr so zusammen mit dieser Experience. Und ich finde es eigentlich auch cool, dass man diesem Konzept noch mal eine inhaltliche, tiefere Ebene hinzugefügt hat. Weil irgendwann kommt dieser Moment, alle, die das Spiel gespielt haben, werden es checken und werden auch so einen krassen Moment haben, weil das dem Konzept eine krasse, neue, inhaltliche Ebene hinzufügt. Ich will wirklich nicht spoilern. Aber ja, ich glaube, dieser Film ist vor allem für Menschen, die das Spiel nicht gespielt haben. Ich glaube, dann ist man auch wirklich von diesem Konzept begeistert. Das ist so sehr cool. Ich glaube, für alle, die das Spiel gespielt haben, die werden ein bisschen enttäuscht sein. Aber es macht trotzdem Spaß und vor allem, wie sie es umgesetzt haben. Also es sieht wirklich toll aus und dieser Liminal Space Vibe, das in so einer natürlichen Umgebung irgendwie doch alles so sehr, sehr gruselig ist, das bringt diese Film perfekt rüber. Mhm. Aber ich habe trotzdem jetzt viel mehr Bock auf den Backrooms-Film bekommen und ich hoffe, dass die es nicht verkacken werden. Also mein Hype ist trotzdem immer noch da, richtig groß.
Wir bleiben gespannt. Ja. Was gibt es denn noch so für Filme, die euch positiv aufgefallen sind?
Positiv. Ich weiß gar nicht, ob ihr da drin wart in Dog of God.
Nee.
Ein Animationsfilm aus Lettland und tatsächlich der Kandidat für den Oscar, haben sie eingereicht. Es geht um ein Dorf im 17. Jahrhundert.
Da ist Xenia am Start.
Sowas, Mann.
Und, es geht so ein bisschen um die lettische Folklore.
Och, da ist Xenia noch mal am Start.
Also es gibt viele, also es ist ein Animationsfilm, es gibt viele weirde Charaktere, zum Beispiel einen Priester, der Antagonist ist.
Tut mir leid.
Und er hat irgendwann mal so ein Kind aufgenommen und behandelt den richtig scheiße, ist inzwischen halt so ein junger Mann. Und irgendwann wird der Frau, die den Schenke, genau, danke schön.
Ich habe für jedes, es tut mir leid, aber in jedem Podcast, den ich mit Xenia mache, kommt das Wort Schenke vor.
Das stimmt,
also
das
die
stimmt.
Frau, die die örtliche Schenke betreibt.
Musik in meinen Ohren gerade, was du sagst.
Die hilft halt auch Leuten, die irgendwie Krankheiten haben, so, und die ist kräuterkundig. Und was passiert natürlich? Der dumme Pfaffe beschäftigt sich durch die Hexerei. Und dann taucht auch noch ein Mann auf, der behauptet, ein Werwolf zu sein.
Oh mein Gott, das ist doch wirklich...
Wieso habe ich diesen Film verpasst?
Ich habe mich auch gefragt.
Ich gucke gerade diese Stills oder diese Bilder, das sieht cool aus.
Es sieht ein bisschen wie Retroskopie aus, also...
Also ich meine diese Hand.
Eben, also ja, der Film sieht echt cool aus. Die gesamte Geschichte... Und es gibt, der Herrscher am Ort... hat Probleme mit seiner Standhaftigkeit, weil er muss eigentlich einen Erben zeugen.
Okay, ist schon und, so sehr
es ist, also, es, farbfroh. Dieser Film zeigt sehr viele Penisse und Nacktheit generell. Also darauf sollte man sich gefasst machen. Und es wird auch viel rumgebumst. Vor allem halt der örtliche Herrscher ist Dauergeil.
Okay, es ist halt.
Oh. Ist schon explizit.
Also, ja. Es ist wirklich so sehr, sehr dirty.
Ja, aber noch okay.
Okay.
Der hat wirklich ein paar sehr eindrucksvolle Bilder und die Stimmung ist auch sehr gut.
Sorry. Da hast du ein halber Porno hier.
Der Hascha ist wirklich. Also, der versucht die ganze Zeit mit seiner Frau zu paaren, aber schafft es halt nie. Und er feedet sie auch die ganze Zeit. Also es ist, es driftet so ein bisschen, es driftet ab. Also man muss sich vielleicht ein bisschen so in der Folklore von Lettland auskennen. Ich bin da nicht so, das beruht glaube ich auch ein bisschen drauf.
Würdest du denn behaupten, dass das einen Sinn hat? Oder ist es dann einfach nur eine Style-Choice?
Nee, es passt alles irgendwie zusammen. Es ist ein bisschen obskur, es ist ein bisschen Folklore dabei, es ist ein bisschen Drama dabei, weil diese typische Hexenverfolgungssache ist halt schon so, oh boah, also dieser Pfaffe, der ist schon ein Arschloch. Also, wow.
Okay.
Was hat es mit dem Titel Dog of God zu tun? Das ist so, das hätte ja auch God of Dog sein können.
Ja, nee, so, aber es geht, das ist vielleicht dann diese lettische Folklore, weil auch in diesen, es gibt halt diese Kirche und da gibt es halt auch so diese üblichen Heiligenbilder und Wandmalereien und da ist ganz oft halt auch so ein Hund mit Heiligenschein zu sehen und auch, es hat auch ein bisschen was mit dem Werwolfmann zu tun und das ergibt sich so ein bisschen im Film jetzt. Also wer da was ist.
Ich verstehe.
Die Story an sich ist halt, wie gesagt, jetzt nicht so die deepeste und vielleicht auch ein bisschen verwirrend. Also der ist jetzt auch nicht der zugänglichste Film, aber durchaus interessant.
Ich bin sehr stimmungsvoll.
Mhm. Ja.
Sieht auch vom Look her sehr cool aus und generell auch mal mit Animationen auch mal mehr auszuprobieren, finde ich, bin ich sowieso immer ein Fan von. Folklore, allein das Wort, count me in.
Das ist dein Lieblings-Taylor Swift-Album.
Ja, das auch.
Passend zum Herbst, oder?
Ja.
Wirklich. Aber wenn er dann ja auch bei den Oscars nominiert ist oder Kandidat ist, dann wird er ja bestimmt auch noch mal auf irgendeinem Streaming-Anbieter im Vorfeld gezeigt. Okay. Und dann bin ich am Start.
Ich glaube halt, dass das Brüder Amerika diesen Film sehen wird und die fallen von ihren Stühlen.
Aber dann kann das europäische Publikum
Fan kann applaudieren. Ja. Und,
also so viel Lümmel.
Ich habe eben auch bei einer Beschreibung Testikel des Teufels gelesen. Und das ist ja
Das ist ja ein treffend. Viel, viel besserer Titel.
Testikel des Teufels. Ja, das ist wahr.
Das ist der Titel dieses Podcasts, hoffentlich. Testikel des Teufels.
Dann würde der Film niemals bewilligt werden, glaube ich. Warum? Dieser Podcast wird direkt von YouTube.
Oh, da gibt es auch andere Sachen, die bewilligt werden.
Ich finde aber auch wirklich so, ich finde, Testikel ist so ein Wort, das verwendet man einfach zu selten. Verwenden wollen würde, aber es ist
mehr
so.
Testikel
Wann
für Lenny.
In deinem Alter kannst du das Wort Testikel verwenden?
Das, ja, beim Arzt.
Testikel.
Ja.
Das finde ich gut. Ja. Du gehst mir auf den Testikel.
Ja, okay, kommen wir dann wieder zu einem etwas schlechteren Film. Wer möchte denn? Wer hat denn einen?
Euch auf die Testikel gegangen.
Sag mir deinen
Testikelfilm.
Ich habe noch einen, das ist jetzt kein richtiges Lowlight, aber ich fand, der war so ganz okay. Der hatte so seine Problemchen. Und zwar We Bury the Dead mit Daisy Ridley. Das ist ein Zombie-Film, der auf Tasmanien spielt, auf der Insel Tasmanien. Und es geht darum, dass ein chemischer Unfall dazu geführt hat, dass so ein großer Teil der Bevölkerung in einem sehr großen Radius auf dieser Insel tot ist. Und dass dann aber einige dieser Toten wieder auferstehen. Oh Klassischer das ist die Prämisse, klassischer Zombie-Film. Und Daisy Ridley spielt eine Physiotherapeutin, die, auf diese, die, Zombies wieder. Die auf diese Insel fährt, weil ihr Mann dort auf einem Arbeitsevent war. Und dann fährt sie dahin, um zu wissen, ob er ein Zombie ist.
Okay.
Eigentlich. Und das, dann begegnet sie natürlich so einem australischen Motorradfahrer, der hot ist und der sie dann zu dem Ziel bringt. Und ich fand ganz vieles an dem Film auch gut. Zum einen das Visuelle. Ich fand, dass dieser chemische Unfall, der wird sehr, sehr schön inszeniert. Der wird so richtig reingegangen in so die
Chemie.
Nee, aber so, das ist einfach sehr ästhetisch. Die Luft ist orange. Also es ist so ein bisschen...
Oh, Herbst auch.
Herbst-Zombies.
Herbstliche Farben. Genau, tut mir leid. Das ist mega despektierlich gerade. Leute sind gestorben. Trotzdem, der Film hat es geschafft, für mich dann so Bilder zu erzeugen, wo ich dachte, wow, für das Budget, was dieser Film wahrscheinlich hatte, stark. Ich finde auch, Daisy Ridley macht ihre Sache sehr gut als Hauptrolle, als Hauptfigur. Sie hat dann auch genug Figurenentwicklung, dass man ihr abkauft, dass sie wirklich ein Mensch ist mit einer ausgeführten Persönlichkeit. Trotzdem, dieser Film ist so voller Klischees und sie begegnet dann auf ihrer Reise, das ist so ein bisschen wie so ein Roadmovie auch, weil sie dann durch diese Insel fährt und natürlich so ein Ziel hat, so ein bisschen auch The Last of Us schwingt da mit, weil sie hat dann so unterschiedliche Kumpanen auf dem Weg dahin und dann begegnet sie so einem Soldaten und ab dem Punkt hat der Film mich verloren, weil er dann von 0 auf 100 einfach zu so einem Bösewicht wird, was extrem in so Klischees reingeht. Lenny, du hast ihn ja auch gesehen. Ja. Wie fandest du es, bevor ich jetzt hier einen Monolog...
Nee, ey, du kannst den Monolog gerne weiterführen, weil ich glaube okay. du sagst genau das, was
du auch... Okay, also, ja, fandest keep du auch, diese going. Szene war einfach extrem klischeebehaftet und aber ab da ging dann der Film für mich bergab. Er wurde extrem vorhersehbar und man kriegt die ganze Zeit Flashbacks aus ihrem Leben mit ihrem Mann und ab einem gewissen Zeitpunkt wird klar, dass das da auch alles nicht so rosig ist und dass auch ihre Intention, ihn zu suchen, jetzt vielleicht nicht...
So halbherzig.
Ja, gut, nicht halbherzig, aber dass da mehr hinter steckt und dass es dann so eine böse Überraschung
gibt. Gut, dass der Biker kommt. Das ist so, dass sie sich im Laufe des Films wünschen, hoffentlich ist man wirklich tot, denn der ist viel hotter.
Ja, also, das ist
so ungefähr war's
auch. Das ist auch wirklich das Lustigste an diesem Film, als dieser Biker vorkommt, weil er sieht halt einfach so ein bisschen aus wie Hosier.
Ja, der hat so lange Haare und
genau,
so einen Bart.
Aber sobald er den Mund aufmacht, weiß man, okay, gut, er ist so ein richtiger Assi, so ein australischer Assi.
Ja.
Und
ich habe so Lenny angeguckt, als er so auf der Leinwand erschien. Ich war so, oh mein Gott, die werden miteinander schlafen, so. Die werden bumsen. Und
sie wird seine Testikel
Testikel. Wir haben recht behalten, oder?
Ja, es gibt dann natürlich so diesen Moment, weil sie so Physiotherapeutin ist, sagt ihr so die ganze Zeit, oh, mein Nacken.
Warte. Und dann machen sie irgendwie Pause, Rast, sie machen so ein Lagerfeuer an und dann sagt man schon so, lass mich mal kurz, das kriegen wir schon wieder hin.
Und es war so klar, weil ich war auch so, das war so eine komischer Beruf auch für sie, weil ich dachte so, okay, wie siehst du jetzt Physiotherapeut?
Ich glaube, sie ist wirklich nur Physiotherapeutin.
Hat sie nackt beim Einrenken?
Nee, also hat irgendwie so eine Leidenschaft durch die Massage, also so eine Nackenmassage einfach.
Ja. Zum Glück habe ich immer mein Öl dabei.
Das ist ein ganz, ganz komischer Plotpoint einfach.
Ja.
Ja, und ich würde auch sagen, die Pluspunkte von diesem Film sind eben das Visuelle, die Idee ist ganz nett und die Untoten werden auch cool inszeniert.
Mhm. Ist das schnell oder langsamer Untoten?
Langsam.
Okay. Ja, und es ist ganz, ganz, also wirklich ein krasses, ich glaube, ich habe das noch nie in einem Film so krass gesehen, aber diese Zombies, die knirschen so mit den Zähnen und halt wirklich so, die machen sich diese Zähne kaputt. Es ist wirklich so ein ganz, ganz schlimmes Geräusch. Und also wirklich, ich glaube, noch nie habe ich das in einem Horrorfilm so gut gesehen, aber nachdem es dann halt so gefühlt 30, 50 Mal in dem Film vorkommt, ist man dann auch irgendwann so einfach nur noch genervt davon.
Und der Film schafft es auch nicht richtig, eine Action zu erzeugen, die wirklich packend ist. Also die ist so sehr so gemäßigt. Also es ist sehr, sehr zahme Action. Und das muss man ja auch dann nicht unbedingt haben, weil der geht auch viel mehr in so diese emotionale Ebene rein und versucht dann auch zu erzählen, wie das ist, seine engsten Menschen zu sehen, wie sie dann wieder auferstehen und so. Aber auch alles nichts, was man nicht schon überall mal gesehen hat in einschlägigen Produktionen, wo es um Zombies geht. Ja, trotzdem würde ich sagen, ist ein ganz netter Film. für mich aber nicht eine Empfehlung unbedingt im Kino, weil dafür hat der Film zu viele Schwächen.
Ja, aber ich glaube, wenn man so mit Friends reingeht, um sich über den Biker lustig zu machen, ich glaube, das lohnt sich definitiv.
Ja.
Ich hatte definitiv eine spaßige Zeit.
Ja, auch nur, weil wir nebeneinander saßen und die ganze Zeit lästern konnten. Ja.
Das war so schön. Ja gut, habt ihr denn noch sonst so ein Highlight?
Ja, und zwar habe ich einen Film, der aus Deutschland bzw. Österreich kommt. Und der ist von Andreas Prochaska. Und der hat zum Beispiel Das finstere Tal gemacht oder auch, ich glaube, Das Boot. Also die Fernsehserie hat er mal gemacht. Und ja, der Film, den er jetzt gedreht hat, der heißt Welcome Home, Baby. Und es geht um Judith. Und die wohnt in Berlin und ist da, ich glaube, Rettungssanitäterin. Oder beziehungsweise ist sogar Rettungsärztin. Mhm. Und die erbt ein Haus ihres Vaters in Österreich, auf dem Land. Und sie hat ihre Eltern haben sie irgendwann weggegeben, als sie klein war. Und hat ihren Vater also nie wieder gesehen. Und jetzt fährt sie mit ihrem Mann Ryan dann nach Österreich. In dieses Dorf. Und die Bewohner sahen alle ein bisschen verrückt. Und
kannst du das
wissen? Ich weiß nicht. Krass, gut. Und sie versucht dann halt rauszufinden da, warum halt ihre Eltern sie weggegeben haben, weil das Haus, was sie da, ist riesig. Und sie und die Bewohnerinnen sind vor allem in diesem Dorf etwas weird. Und ja, sagen wir mal so, es ist ein bisschen wird kultig. Ach, aber jetzt nicht kultig wie
Popkulturisch.
Und ja, tatsächlich, der Film bietet jetzt storymäßig jetzt keine großen Überraschungen. Ne? Also, wer Filme in diesem Genre schon mal gesehen hat, wird da kein
Genre.
Ja, ich würde sagen, es geht so ein bisschen in, ja, so Kulthorror.
Ach so,
geht es ein bisschen rein, genau. Da gibt es jetzt keine riesen Überraschung, aber wunderbare Bilder tatsächlich. Also es gibt auch so Szenen, die spielen in so unterirdischen Höhlen und die sind super ausgeleuchtet. Das Schauspiel ist auch sehr gut eigentlich.
Für
es wirkt nicht so gestelzt alles.
Schon noch ein bisschen.
Ja, ein bisschen, ja. Aber gerade so die älteren Frauen, die da mitspielen, die sind auch wirklich spooky und die haben auch so, die können so eine Attitüde an den Tag legen. Das ist schon so.
Und halt auch mit dem österreichischen Akzent, ja, ist halt dann auch immer noch direkt geil. Genau.
Und es ist halt, der hat echt unangenehme Szenen, aber auch so sozial unangenehme Szenen, weil diese Judith, die will halt zum Beispiel auch keine Kinder mit ihrem Mann. Hat auch eine Vasektomie machen lassen und sowas und will halt dieses Haus verkaufen und eigentlich schnell wieder weg. Und die ganzen Leute, ach, schön, dass du wieder da bist, jetzt bleibst du ja hier, hier kann man ja auch Kinder aufziehen. Ja, Kinder muss man schon haben. Also die ganzen, oh mein Gott. Und das gipfelt halt dann noch mehr in so einem Kultding. Und wie gesagt, keine großen Überraschungen, was die Story angeht, aber er unterhält einfach. Und ich fand's sehr, ich mochte dieses ganze Setting. Also dieses, man kennt es selber irgendwie. Und ich glaube, die meisten haben sich auch irgendwie gesagt, so habe ich mir einen Schwarzwald, so stelle ich mir einen Schwarzwald vor. Auch wenn es in Österreich ist.
Hat Jonas das gesagt?
Nee, Jonas war nicht dabei, aber.
Schade.
Ich habe es ihm gesagt.
Ja. Und also für mich war das schon ein ganz, ganz sehr guter Film.
Auf jeden Fall. Und den könnt ihr auch tatsächlich im Kino gucken. Der kommt nämlich am 27. November ins Kino. Also ihr habt noch die Möglichkeit, den zu schauen. Und ich habe auch nur Positives eigentlich über diesen Film zu reden, weil, wie gesagt, ich glaube, man weiß so, nach einer halben Stunde weiß man, okay, gut, so wird es ablaufen, so wird das Ganze ausgehen wahrscheinlich, aber er ist wirklich wahnsinnig dicht inszeniert. Er hat so, es ist wirklich so ein Film auch fürs Kino, weil die Soundkulisse ist der Wahnsinn, er sieht richtig, richtig toll aus und ich finde, für so eine deutsch-österreichische Produktion muss man auch mal hier loben, wenn die richtig gut ist. Und deswegen guckt euch den an. Vor allem so Horrorfilme aus Deutschland, aus Österreich, die sieht man irgendwie selten.
Ja.
Ja.
Der Regisseur hat übrigens Funny Games geschnitten.
Oh. Ah.
Funny Games geschnitten? Oh. Ja.
Merkt man das den Film an?
Ja.
Ist auch funny, ja.
Es gibt auch Games.
Und er hat auch,
Games, ja,
hier Love Sucks gemacht. Die Serie mochte ich auch mit Damian Hardung. Das ist so eine Vampir-Serie.
Ich glaube, das ist ganz gut. Ich glaube, du könntest es mögen.
Okay. Ich glaube auch, ja. Also wie gesagt, er findet das Rad nicht neu, aber das ist halt auch schwierig.
Gerade bei Genrefilmen in dem Bereich gibt es ja häufiger Tropes, die dann genutzt werden. Aber es geht ja darum, dass sie gut genutzt werden.
Exakt,
ja.
So, jetzt kommen wir was Lowlightiges. Habt ihr da was?
Was Lowlightiges?
Oder was mit
Sollen wir über Bone Lake reden?
Ich habe Bonnleck nicht gesehen.
Wir beide haben Bonnleck
gesehen. Ah, oh mein Gott, ich dachte, du wärst gestern auch noch dabei gewesen.
Der Knochensee.
Der Knochensee.
Also,
oh Gott, das ist weniger. Das ist kein Mit.
Der ist sehr interessant.
Also, ich finde es auch. Okay. Ich kann einmal kurz sagen, worum es geht. Es geht darum, dass so ein Pärchen, die wollen so einen schönen Urlaub am Wochenende in so einem See verbringen, in so einem richtig geilen Haus. Und die fahren da hin und sind so richtig begeistert. Der Typ will auch seiner Freundin endlich einen Heiratsantrag machen. Und die freuen sich auf so ein richtig schönes Wochenende voller Zweisamkeit. Und dann gehen die in dieses Haus rein und dann kommt ein zweites Pärchen und die haben auch das Haus am gleichen Wochenende gebucht und anscheinend hat diese Hotelvermittlung hat so ein bisschen Scheiße gebaut und irgendwie beiden Paaren an dem gleichen Wochenende dieses Haus reservieren lassen. So.
Das könnte ein anderes Genre sein, der Film, ne?
Könnte auch ein anderes Genre sein. Ja, vielleicht geht es auch so ein bisschen in die Richtung.
Ist aber auch so Rufmord für Airbnb, finde ich.
Das stimmt, ja.
Das ist offiziell Airbnb, ne?
Nee, das ist auch nicht. Nee. Und dann sind die halt so, ja scheiße, wir haben uns alle auf dieses Wochenende gefreut und eigentlich gibt es hier auch so kein anderes cooles Haus, Hotel hier in der Nähe. Was ist, wenn wir uns darauf einigen, wir verbringen zu viert, das ist so ein riesiges Haus, warum sind wir nicht einfach zu viert hier? Wir versuchen uns irgendwie so anzufreuen, gehen in so ganz, ganz weit entfernte Zimmer voneinander und dann verbringen wir irgendwie diese Zeit hier. Und dann machen sie das auch, sie freunden sich dann sogar tatsächlich an. Dann beginnen so ein paar komische Sachen zu passieren, dass irgendwie die Paare gegeneinander ausgespielt werden. Ich will nicht zu viel sagen, aber es wird auch ein bisschen sexuell und spicy und mysteriös.
Ja.
Es wird auch blutig. Und ja, mehr möchte ich nicht sagen.
Wow, das ist extrem gut angeteased. Dein Teaser war besser als
tatsächlich. Das hört sich sehr interessant an eigentlich.
Es ist auch nicht uninteressant. Also ich fand auch die Prämisse ganz gut. Und ich war auch die erste Hälfte des Films war ich hooked. Also ich war dann auch so ein bisschen, okay, was hat es damit auf sich? Ich finde auch, dass viele Dinge wieder in dem Film nicht schlecht sind. Ich glaube, gerade dieses Mysterium, was rumt um dieses Haus und um dieses andere Paar, was sich komisch verhält, das wird ganz gut eingeführt, weil man wirklich mitfiebert und nicht zu viel verraten bekommt zu früh, dass man dann das Interesse verliert. Aber dann gibt es wie immer bei so diesem Genre einen Punkt im Film, wo es lächerlich wird. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging. Wir versuchen jetzt nicht zu spoilern, weil bei dem Film, wenn man den noch sehen will, dann wird sonst zu viel weggenommen. Aber es gibt so diese Hintergrundgeschichte dann. Der Film erklärt einfach zu viel und er geht dann auch in so Stereotype rein, die so extrem überholt sind. Und dann wird es nicht mehr so nahbar oder irgendwie realistisch, sondern es wird einfach nur so, dass man sich denkt, ja, okay, jetzt ist es einfach nur noch Blut und Terror und weiß ich nicht. Ich fand es ein bisschen schade, weil ich hätte von dem Film mehr erwartet, gerade so mit dieser sexuellen Ebene, dass da versucht wird, mehr zu erzählen, als einfach nur so eine Art Anspannung zu kreieren.
Das stimmt. Also ich war auch, glaube ich, die erste Hälfte deutlich mehr gehuckt, weil es geht dann ja wirklich so darum, dass diese Paare auch so ein bisschen gegeneinander ausgespielt werden. Und man sich so fragt, okay, gut, passiert da jetzt noch was so zwischen denen? Ist da nicht irgendwie so ein bisschen doch so Spannung? Ich finde, das war so die größte Stärke an diesem Film, so dieses Zwischen- und dieses Untereinander von den einzelnen Figuren. Und man hat auch schon gemerkt, also der Film ist auch sehr, sehr lustig. Also die einzelnen Figuren sind auch sehr überzeichnet. Und dann irgendwann wird es halt dann noch drüber. Und da war ich sogar auch noch halbwegs am Start. Also ich finde, ich habe mich dann doch irgendwie an dem Ende nicht so ganz gestört, aber ich finde trotzdem, die Stärke des Films liegt eigentlich in dem Nicht-Horror-Aspekt, sondern einfach in diesem Thrill.
Ja, und auch die Comedy-Elemente. Also der Film ist wirklich lustig. Ich fand auch, ich musste ein, zwei Mal lachen, gerade weil einfach diese Paare so unterschiedlich sind. Also die einen sind dann so mega geil aufeinander und die anderen haben halt eben Probleme im Bett. Und ich finde, das ist dann so ein ganz netter Kontrast. Und dann geht es dann auch viel um so Beziehungsdynamiken. Und ich finde auch, dass die Hauptdarstellerin, hatte sehr krasse Ähnlichkeit mit Florence Pugh.
Aber, warte, sie hat nicht nur Ähnlichkeit mit Florence Pugh. Ich finde, sie sieht aus wie eine Mischung aus Florence Pugh und Elle Fanning.
Stimmt.
So, und das ist mir, ich habe auch die ganze Zeit, ich war so, oh mein Gott, sie kommt mir irgendwie so bekannt vor. Und ich habe auch die ganze Zeit gedacht, okay, gut, woher kennt man sie? Aber ja, sie sieht halt einfach sehr ähnlich aus wie Florence Pugh und Elle Fanning.
Hat auch eine ähnliche Frisur wie Florence Pugh.
Genau, exakt, ja.
In dem Film. Genau, die hat das richtig gut gemacht und deswegen würde ich auch sagen, es ist so ein ganz, ganz netter Film. Auf aber jeden Fall. Ja, so für richtig gut würde ich auch sagen, fehlt dem Film dann auch noch okay. was. Er hat halt auch diese Probleme mit so, teilweise wurden Szenen so nachvertont und das sieht man auch. Dann gibt es auch irgendwie so Schnittfehler und auch teilweise so Continuity-Fehler, die ja bei dann dem Budget häufiger mal vorkommen. Aber das ist mir dann schon gerade gegen Ende auch viel aufgefallen. Dann ist das Make-up dann nicht so ganz richtig. Ja.
Ich sehe gerade hier das ein Poster auf deinem, Laptop, da steht Boner Lake.
Das ist lustig.
Das ist, ja. Ach so, ach hier, ah, das
wegen
das R-Rated, die haben das R-Rated, haben die neben Bone gepackt, das ist stark. Das ist tatsächlich sehr, sehr stark.
Ja.
Der Film kommt hierzulande im Home-Video-Bereich Anfang des Jahres, also des nächsten Jahres raus, nämlich am 15. Januar, dann könnt ihr den schauen. Ich finde, es lohnt sich so für einen Fun-Abend so zusammen, dass man sich den angucken kann, dauert auch nur so 90 Minuten. Und, aber wie gesagt, er findet das Rad nicht neu, macht aber Spaß, kann man machen. Ja.
Ich habe jetzt noch ein Low, und also Mid und ein Highlight.
Hau raus.
Also was wollen wir denn? Erst Lowlight würde ich sagen,
oder? Was war gerade
ein Mitleid? Das war so ein Mitleid. Deswegen macht Mitleid. Gerne nochmal
Lowlight. Okay. Jetzt hast du es. Jetzt wird es ein bisschen verwirrend, weil auf dem Fantasy-Filmfest laufen zwei Filme, die haben den gleichen Titel. Das ist The Home, und das ist, den ich gesehen habe, ist The Home in Klammern Hammett. Wie auch man es richtig ausspricht, aber es ist Hammett geschrieben. Und zwar
aus welchem Land kommt
denn? Schweden.
Ah, okay, gut.
Der schwedische Hammett, der andere ist mit
Pete Davidson, über den kann ich gleich auch noch reden.
Okay, The Home ist ein okayer Film. Und es geht um Joel, der zurück nach Hause fährt zu seiner Mutter, denn die ist dement und bringt sie in ein Altenheim. Und dann passieren da weirde Dinge. Und das ist die Prämisse des Films. Und dann geht es noch um eine Krankenpflegerin, die Joel auch noch von früher kennt. Und ja, es ist so eine sehr viel Metapher für Demenz, aber Horror. Sieht auch sehr gut aus. Die Stimmung finde ich ganz gut. Hat er diesen Schweden, also dieses Nordische so ein bisschen, also diese Kühle halt. Die haben in so einem Altenheim tatsächlich auch gedreht, was gerade zu einem Airbnb umgebaut wird oder beziehungsweise zu so einem Unterkunft. Und das sieht schon alles ganz cool aus. Er findet aber auch hier das Rad nicht wirklich neu. Kann man mal so schauen, aber ich würde es jetzt nicht als große Empfehlung aussprechen, aber es ist okay. Es ist vollkommen okay. Ja.
Okay.
The Home Hammett.
Das nehmen wir mit. Ich kenne den anderen The Home jetzt auch mal kurz drüber reden, den Pete Davidson Home, der übrigens im Deutschen, wenn er hier erscheinen wird, nämlich am 20. November auf DVD, da würde heißen Forbidden Floor, The Home. Es geht um Pete Davidson, der Max spielt, und ja, der muss gemeinnützige Stunden machen, weil er gesprayt hat. Und er hat gesprayt, und deswegen muss er Sozialstunden leisten.
Wow, das kann nur im Justizsystem von Amerika
passieren. Exakt, so. Und deshalb kommt er in ein Altenheim und muss da
auch.
Ja, genau. Genau. Ja, exakt. Und arbeitet dort als als Reinigungskraft. Und es ist sehr interessant, weil es gibt in diesem Home, wie der Titel sagt, ein Forbidden Floor, auf dem PatientInnen sind, denen es nicht ganz so gut geht.
Surprise, ja.
Und er bekommt das Ganze so mit. Der Film hat so zwei Twists in einem. Also er twistet sich sehr krass um sich selbst. Und
eine Pirouette.
Also eine Pirouette. Ist, der Forbidden Dance Floor.
Es ist der Forbidden Dance Floor. Und es ist so.
Was hat es mit diesem Poster auf sich? Weil ich finde, das wirkt extrem. Das
Auge und die
schrecklich. Das ist also für alle Leute, die extrem Probleme haben mit Augen, dann, die verletzt werden.
Dann guck ich dir nicht an. Also auf dem Poster ist zu sehen, wie so eine Nadel von einer Spritze auf ein Auge einsticht. Und
das wird doch gezeigt. Horrorfilm also für mich per se, dieses Poster, das ist schrecklich.
Also es passiert auch im Film. Also es ist wirklich so. Also für Leute, die Augenhorror nicht abkönnen, dann schaut ihr nicht, weil es ist sehr explizit. Der Film ich finde, der baut so doch irgendwie so sehr, sehr interessante Spannung auf und löst sich dann in einem absolut absurden Finale auf. Und ich finde, es ist trotzdem so kein guter Film, aber er macht Spaß. Und ich finde, es ist irgendwie trotzdem so immer interessant. Pete Davidson ist auch wirklich kein guter Schauspieler. Er ist wirklich nicht gut, aber es macht trotzdem Spaß, Pete Davidson in so einem Setting so zu sehen, weil es wirkt die ganze Zeit wie so ein SNL-Sketch. Mhm. So, und ich glaube, allein dafür lohnt es sich. Und es ist auch von dem Regisseur und Schöpfer hier von The Purge, von den man auch so halten kann, was man möchte. und so ähnlich vom Vibe ist auch Forbidden Floor. Und ich glaube, für Leute, die darauf Bock haben, könnt ihr euch den am 20. November auf DVD gönnen. Ja, das ist das. Hast du noch was, Xenia?
Ich habe nichts mehr. Deswegen, wir können, wenn ihr, oder habt ihr noch irgendwas zum Besprechen? Weil sonst könnten wir...
Ich habe noch einen guten.
Den Fantasy-Sack zumachen.
Mein Highlight aus Frankreich.
Frankreich.
Und zwar No One Will Know. Oh, ja. Blöd übersetzt, denn eigentlich heißt der Le Roi Soleil, also der Sonnenkönig.
Oh.
Und es ist so ein was wäre wenn Film ein bisschen. Und zwar geht's, er beginnt im Frankreich, jetzt lass mich nicht lügen, 16. Jahrhundert. Casanova kommt an den königlichen Hof und die haben ein Problem, nämlich leere Staatskassen. Und Casanova sagt, führt doch eine Staatslotterie ein. Die Leute zahlen ein und haben Hoffnung, reich zu werden. Und dann gibt es einen Sprung in Jetztzeit und die Staatslotterie ist immer noch am Start. Und es geht um Leute, die in einer Kneipe sitzen, die noch keinen Alkohol ausschenken darf, weil er ist ab 19, 20 Uhr oder sowas, er ist bei Sonnenuntergang. Und sind so zwei Polizisten sind da drin, so quasi gerade aus dem Dienst raus. Und noch so zwei andere Personen. Und da kommt ein älterer Mann rein. Und dann holt er seinen Lottoschein raus, guckt so die aktuellen Zahlen an und er hat gewonnen. Er hat knapp 300 Millionen Euro gewonnen. Und er ist halt nicht so smart und sagt, hey, ich habe gewonnen. Und einer der Personen greift nach der Pistole als einen Polizisten und möchte halt diesen Lottoschein haben. Und die Situation eskaliert ein bisschen. Und es schaukelt sich ganz schnell hoch in Leute machen Sachen, die man nach draußen hin nicht zeigen darf und alle wollen aber auch irgendwie das Geld haben und dann tut man sich irgendwie zusammen und es gibt ganz viele Szenen, die so im Loop sind, so, wo sie sich so Sachen ausdenken, wie bei so einem Heist-Film, wo man so, hier ist unser Plan und dann sieht man schon die Leute so machen und dann wieder zurück, so wäre es dann und es passiert halt so und es gibt auch verschiedene Sequenzen, die wiederholt werden, weil sie in unterschiedlichen Perspektiven erzählt werden. Und der Film macht schon sehr Spaß. Also es ist so ein kleines Kammerspiel innerhalb dieser Kneipe mit sehr vielen unterschiedlichen Charakteren. Insgesamt hätte ihm vielleicht so ein Charakter weniger gut getan und so 10, 15 Minuten weniger Laufzeit. Aber das war schon cool anzusehen. Also irgendwann ist man so drin und denkt so, okay, wie geht's denn wirklich aus? Weil die denken, okay, wenn wir das machen, dann wird's funktionieren. Und der Regisseur hat am Anfang auch so einen Clip eingespielt, wo er erklärt hat, es geht um diese klassische Milchmädchenrechnung. Dann mache ich das und das und dann kann ich das machen und dann eskaliert's und dann bricht alles zusammen. Und es geht um dieses gesamte Zeit über um die Scheiße, was wir geplant haben, bricht gerade zusammen. Und diese ganze Dynamik zwischen den Figuren so tun sich zusammen, dann sind wieder gegeneinander und dann ist die und dann macht der das dumm und dann verrät der oder die. Und das ist schon ganz cool anzusehen. Also kann man mal machen.
Klingt richtig interessant.
Voll. Ich würde auch, also ich stimme bei allem zu, ich würde aber auch sagen, ein Charakter definitiv weniger. Ja. Weil für mich war es dann auch, wie bei Exit Aid, so irgendwann sehr repetitiv, weil dann nochmal ein Szenario ausgespielt wurde, wie sie es machen können. Und ja, ihr könnt es aber auch schauen, am 6. November kommt der Film nämlich auch ins Kino. Und dann könnt ihr den schauen.
Starts der Woche.
Dann machen wir jetzt wirklich den Fantasy-Sack zu.
Wir kommen gleich nochmal dazu.
Ja, stimmt, nein, wir sind nicht komplett geschlossen. Wir lassen ihn so ein bisschen auf, da
kommt noch ein bisschen. Ein Zippelchen ist offen, genau.
Ein bisschen Chemie kommt noch raus.
Die wieder schön inszeniert ist.
Die wieder schön inszeniert ist. Aber erstmal reden wir über einen Start der Woche, der Film des 21. Jahrhunderts sein könnte, wenn man einigen Filmkritikern Glauben schenken mag.
Oha.
Mal gucken, was Alper sagt. Er macht nämlich auch eine Kritik oder hat schon dazu gestern eine Kritik gemacht auf unserem Kanal.
Schaut sie euch an.
Checkt die aus. Es geht natürlich um One Battle After Another, den neuen Paul Thomas Anderson Film mit Leo DiCaprio in der Hauptrolle. Wollen wir da noch groß zu was sagen? Oder?
Wir können auf jeden Fall unsere eigene Meinung mal nochmal droppen.
Okay. Ich habe den Film ja nicht gesehen.
So traurig deshalb.
Ja, schon noch, schon noch. Was ich gehört habe, ist, also auf dem Fantasy Filmfest lief dieser Trailer auf rauf und runter. Und ich glaube, du hast mir gesagt, dass dieser Trailer so gar nicht die Stimmung dieses Films riecht. Also dass der Trailer irgendwie so ein bisschen eine falsche Message rüberbringt, was dieser Film ist und was der Film macht. Oder also wie akkurat ist der Trailer, den wir sehen? Was kriegen wir im Kino?
Oh, ich habe den Trailer schon auch irgendwie komplett wieder vergessen.
Wo der so oft lief.
Dass Kendrick Lamar läuft und der kommt leider nicht im Film vor.
Leider nicht. Ich finde aber doch, dass der Trailer, also er kratzt auf jeden Fall nur an der Oberfläche. Mhm. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass One Battle After Another ein extrem politischer Film ist. Mhm. Und gerade mit der Situation auch in den USA in den Finger in die Wunde legt und auch sehr, sehr viel um ja eine Extremisierung von so politischen Akteuren im Land handelt, von White Supremacy, von einer menschenfeindlichen Migrationspolitik. Es geht viel um ICE, also um diese Migrations-, ist das eine Behörde in den USA? Also man sieht einfach, wie auch eine Revolution fast stattfindet. Also es geht um Leonardo DiCaprio spielt einen Ex-Revolutionär, der mal bei so einer linken, kann man das Miliz nennen? Ich weiß es nicht. Also mit so einer linken Gruppierung einfach Teil davon war. Genau, die dann zum Beispiel, ja, so Eis-Gefängnisse gestürmt hat und sowas. Mhm. Genau, und das ist natürlich schon extrem aufgeladen. Und ich finde, dass der Film so eine krasse Wucht hat. Also ich habe das selten gesehen und auch den letzten paar Jahren nicht so gesehen im Kino. Also ich verstehe total, was diese großen Worte sind, die alle über diesen Film verlieren. Das kann ich alles nachvollziehen. Mir ging es da ähnlich. Ich will den unbedingt auch nochmal sehen. Er ist ja auch fast 3 Stunden lang. Deswegen muss man sich dafür auch einen Tag für nehmen, wo man emotional bereit ist. Ich finde es voll schwierig, das so in Worte zu fassen, so innerhalb von so einem Podcast jetzt gerade. Lenny, helf mir.
Du hast gesagt, er ist knapp 3 Stunden lang. Das möchte ich auf jeden Fall noch sagen. Er fühlt sich kein bisschen so an. Also ja. Ich habe noch nie, also schon lange oder ich glaube schon fast nie einen Film gesehen, wo jede einzelne Sekunde wert ist, im Film drin zu sein. Also es ist wirklich so, ich habe keine Länge gespürt. Ich war so am Ball. Das ist krass, was für ein Tempo dieser Film hat über diese Laufzeit. Und da wirklich, also das ist ganz, ganz großes Kino. Und ich finde auch, es ist so der perfekte Film zur richtigen Zeit. Einen besseren Film über die aktuelle Lage in den USA könnte man nicht machen. Und auch vor allem, was Militärgewalt angeht, so wie selbstverständlich Militärgewalt ist und das in, so hingenommen wird, das bringt dieser Film auch perfekt rüber. Und ich möchte hier noch sagen, Sean Penn, irgendwie, ich weiß nicht, ich kann ihn nicht leiden, ich sehe ihn nicht gerne im Kino, aber hier muss ich sagen, meine Güte,
ja,
was
gut
ist das für eine Performance?
Also, das ist krass. Er ist, glaube ich, echt so der Antagonist wirklich der letzten 10 Jahre. Also ich finde, das ist krass, wie er gleichzeitig gefährlich, aber auch so abstoßend, aber auch irgendwie arm sein kann. Also es ist so eine extrem gut geschriebene Figur einfach. Genau, er spielt eben so ein Militär. Marshall oder sowas, irgendwie ein hohes Tier, genau, ich habe auch gar keine Ahnung von, zum Glück, von militärischen Rangordnungen. Aber auch, dass der andere Cast, auch Benicio del Toro spielt auch eine extrem coole Figur. Also das, man merkt, hier ist so dieses Handwerk von Paul Thomas Anderson wirklich auch auf 10 gedreht. Also ich habe das Gefühl, jede einzelne Figur, da ist sehr viel Handwerk reingeflossen und auch Können irgendwie zu zeigen, wie auch Leonardo DiCaprio spielt, auch so ein sehr zerrissenen Vater, der irgendwie so Kiffer ist, aber gleichzeitig versucht irgendwie seiner Tochter gerecht zu werden, seiner Teenage-Tochter. Und neben diesem ganzen politischen Impact und dieser Sprengkraft, die dieser Film hat, erzählt er gleichzeitig auch noch eine Geschichte von so Vaterschaft und auch so einem Vater-Tochter-Verhältnis. Und fängt das noch sehr krass emotional ein. Also der Film hat so viele unterschiedliche Ebenen und begeistert einfach extrem. Trotzdem hatte ich auch ein bisschen Kritik, gerade was so die Darstellung von Revolutionären angeht oder auch so einer extrem rechten Gruppierung, die im Film behandelt wird, weil der natürlich mit Klischees spielt. Es ist ein sehr absurder Film auch wieder mit absurdem Humor. Und manchmal, finde ich, versteckt sich der Film hinter so diesen Klischees, vielleicht um auch nicht zu sehr anzuecken gerade. Mhm. Weil es ist natürlich auch so krass, finde ich, dass so ein Film jetzt gerade rauskommt, von Warner Brothers irgendwie so vertrieben wird, auch mit so viel Budget ausgestattet wird. Und ich bin mal gespannt, wie das irgendwie, was für Wellen dieser Film schlagen wird. Und er traut sich schon so viel. Deswegen kann man dann auch das vielleicht auch verträglich auffassen, dass der Film jetzt nicht vielleicht radikaler ist. Mhm. Aber trotzdem, ich glaube, man kann halt immer das so, wenn man so Widerstand und politischen Widerstand inszeniert, also wir haben ja auch mal über How to Blow Up a Pipeline geredet. Ich hatte tatsächlich auch mal so eine Reihe von der Bundeszentrale für politische Bildung, die ich so moderiert hat, über so Widerstand im Film. Und da gibt es so eine ganz lange filmgeschichtliche Einordnung, die man da machen kann. Und sowas ist immer schwierig. Und ich glaube, Paul Thomas Anderson hat da schon eine sehr amerikanische Perspektive drauf. Ja. Ich glaube schon, dass so ein paar Menschen, die auch gerade so politische Theorie oder sowas da viel drin sind, da schon sagen würden, ja, es ist sehr einfach, wie du es darstellst. Mhm. Und auch klischeebehaftet. Ja, das ist so ein bisschen meine Vorsicht beim Film. Aber trotzdem würde ich sagen, ist das wirklich ein beeindruckender Film. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel rumgestammelt.
Du hast ja auch voll Expertise dann in dem Gebiet. Also ich meine, hab ich jetzt zum Beispiel nicht, aber ich würde auch so sagen, auch nur aus meiner Sicht heraus, dass ich es dann auch sehr klischeebehaftet fand. Vor allem so in der ersten halben Stunde, wo es dann so sehr angesextet, also sehr sexuell aufgeladen ist, sodass dieser Widerstandskampf, die Leute wirklich so, dass die halt wirklich so dauergeil sind.
Genau, also seine Botschaft ist eigentlich, Revolution macht geil. Ja. Revolution ist zwar, musst du Opfer bringen, aber sie macht auch ziemlich geil.
So, ja, und da habe ich mich dann wirklich so gestört. Aber das hat auch wirklich, finde ich, nur in der ersten halben Stunde stand. Danach wurde das so ein bisschen über den Haufen geworfen. Aber deswegen würde ich dir da auch so zustimmen. Also 100%. Ja.
Ja, da hatte ich ein bisschen Bauchschmerzen mit. Aber nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, dem Film so viel anrechnen. Und also dramaturgisch, inszenatorisch, schauspieltechnisch, das ist wirklich das Beste dieses Jahr.
Ja?
Ja, okay. Das Beste dieses Jahr. Freu dich drauf.
Ja. Predator Badlands kommt ja noch.
Ja, auch wieder.
Nein, freue ich mich drauf, aber das ist eine ganz andere Kategorie.
Aber es ist vielleicht Fleischwolf.
Ja.
Aber warte, schaut auf jeden Fall Alpers Kritik. Da hat er bestimmt auch noch ganz viele tolle Worte für diesen Film gefunden.
Ja, exakt. Ab dem 27.09. startet etwas Neues in der ARD Mediathek und dann auch auf YouTube, nämlich die Serie Fleischwolf. Und das ist eine neue Comedy-Serie um zwei Dudes, die irgendwie Schauspielern wollen, und es ist so ein bisschen Meta, weil es immer so hinter den Kulissen von einer Produktion irgendwie spielt, aber dann auch die witzigen Clips zeigt. Also wir konnten Folge 2 sehen bisher, hat man uns zur Verfügung gestellt.
Auch ein bisschen weird.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie noch, also es scheint ja so eine größere, so einen Hauptrahmen geben, und dann gibt es immer so ein paar witzige Einspieler, die sich irgendwie mit aktuellen Themen mehr oder weniger beschäftigen. Mal nicht so deep, mal deeper.
Ja, Yasino und Filatov heißen die beiden. Und die haben anscheinend auch schon viel als Journalisten gearbeitet oder auch viel mit Deutschrap zu tun. Und die Serie ist starbehaftet. Da spielen auch viele deutsche Prominente mit, unter anderem Felix Lobrecht. Sio hat eine Gastrolle, Chiago, aber auch so jemand wie Laura Larsson oder Kim is in the Mood. Das sind alles Personen des öffentlichen Lebens. Und die werden alle drin vorkommen. Jetzt in der Folge kam nur Felix Lobrecht vor. Ja. Und ja, also ich fand auf jeden Fall, dass das Konzept sich schon sehen lassen kann, also zu versuchen, eine Metaebene aufzumachen und die deutsche Unterhaltungsbranche zu persiflieren. Ich finde aber auch, ich habe gemerkt, es ist jetzt humortechnisch nicht unbedingt meins. Also ich bin vielleicht auch nicht die Zielgruppe, aber ich hatte mit so ein, zwei Gags meine Probleme. Ich finde es aber auch immer schwierig, dann die ganze Serie zu bewerten, weil das ist ja nur eine Folge, die wir gesehen haben. Und es sind so Sketche, das heißt, es sind in einer Folge immer mehrere Comedy-Bits. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann andere Folgen vielleicht lustiger sind.
Ich stimme dir da so ein bisschen zu, auf jeden Fall. Was ich dann in der ersten Folge so gesehen habe, ja, ich bin auch nicht die Zielgruppe. Ich bin nicht im Deutschrap-Game drin, also Ich kenne die Leute zwar, aber ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen. Ich bin kein Fan von Felix Lobrecht. Im Gegenteil. Finde ich ein bisschen kritisch, ihn nach diversen Aussagen halt irgendwie damit reinzunehmen. Und das vielleicht nicht dazu thematisieren, weil es wäre halt auch eine Möglichkeit gewesen, das zu thematisieren. Vielleicht passiert das noch, aber in der Folge nicht. Ja, was soll man sagen? Es ist für mich nicht, also ich mag ja Satire, ich mag es, wenn es ein bisschen bissig wird. Hier ist es für mich ein bisschen platt, aber auf das Ding ist nichts gegen platten Humor und sowas, das kann ja auch durchaus sein. Allerdings wird hier mit Sachen gespielt, die halt irgendwie politisch aufgeladen sind. Also jemand trägt eine SS-Uniform. Nee, ist keine SS, doch SS-Uniform. Und es ist so, ja, dann ist es mir nicht spitzfindig genug. Aber vielleicht ist es für die Zielgruppe alles okay so. Vielleicht, ja.
Ja, ich finde unabhängig jetzt von der Humorebene auch leider, dass das Schauspiel manchmal gestellter war. Das ist ja häufiger ein Problem bei deutschen Produktionen, aber gerade bei so Gags muss ja dann auch die Pointe landen. Da hatte ich dann manchmal meine Probleme mit. Vielleicht muss ich das aber auch noch einspielen und das funktioniert in den späteren Folgen besser. Genau, ich finde aber auch, dass was mir leider auch negativ aufgefallen ist, sind so diese, da wird auch viel mit so KI-Einspielern, die Trainer sind alle mit KI erstellt und der generelle Look, den finde ich schon ganz cool, aber dann, dass es so, man auf KI zurückgreifen muss, das würde ich auch kritisieren. Das ist aber auch ein generelles gesellschaftliches Thema, wo man ja, ja auch anderer Meinung sein kann, aber ich fand, es wird jetzt nicht unbedingt eine Serie für mich persönlich, die ich weiter gucke, glaube ich.
Ja. Ja. Aber die beiden sind ja anscheinend auch relativ bekannt in gewissen Szenen. Also ich glaube, für Fans von den beiden ist das hier eine coole Sache vielleicht. Mhm. Und ja, man kann sich ja, wenn man will, kritisch mit den Kritikpunkten auseinandersetzen, was jetzt KI angeht oder den eigentlichen Themen. Und manche Serien oder so wachsen ja auch noch mit der Zeit. Ne? Also gucken wir mal, weil Production Value sah echt gut aus, muss man sagen. Also es gibt auch diese beiden Tessin-Sachen, so ein Filmset quasi aufgebaut. Und das sah jetzt ganz cool aus, auch so vom Schnitt her, vom Sound her. Soundtrack geht's auch für Deutschrap-Fans, sowas, glaube ich, alles cool. Ja, guckt es euch mal an, ne? Also
ich muss sagen, ich habe es ja nicht geguckt, aber ich bin jetzt auch nicht angetan. Aber ich finde, was halt schon bemerkenswert ist, glaube ich, wie viele Promis man hier an Land gekarrt hat. Also ich glaube, wenn ihr Fans von einzelnen KünstlerInnen seid, ich glaube, dann lohnt es sich bestimmt, da mal reinzuschauen. Also ja, macht das mal.
Kommen wir mal zu Toxic Avenger. Das ist ein Film, der auch diese Woche startet, der auf dem Fantasy Filmfest lief. Yes. Das ist der eine Film, der aus unserem Fantasy-Sack es rausgeschafft hat. Wie toxisch fandet ihr den Avenger?
Ich habe nicht geguckt, also das müsst ihr mir verraten.
Okay. Der war gar nicht so toxisch.
Ist ein Remake, oder?
Ist ein Remake von dem Film von 1984, der in Deutschland übrigens Atomic Hero heißt. Und ihr könnt ihn auf YouTube gucken. da ist er nämlich. Ich weiß nicht, ob er komplett uncut ist, aber das ist ja so ein bisschen so eine Trash-Legende. Ich glaube, es gibt auch mehrere Teile davon noch. Jetzt gibt es ein paar Neuerungen. Und zwar wird die Hauptfigur diesmal von Peter Dinklage gespielt.
Oh.
Und ich finde, man erkennt ihn halt unter dem Make-up nachher nicht. Also, er ist nicht von Anfang an der Toxic Avenger. Also, worum geht's eigentlich? Es geht um Winston. Winston ist hat seine vor ein paar Jahren seine Frau verloren und zieht halt deren Sohn mit auf. Und ja, die sind finanziell nicht so gut aufgestellt und er arbeitet für so einen ekelhaften riesigen Chemiekonzern halt als Reinigungsfachkraft. Und irgendwann wird festgestellt beim Arzt, oh, der hat einen Hirntumor und muss sterben, wenn er nicht irgendwie Medikamente, Operationen, sonstiges kriegt. Und er hat halt kein Geld und er fragt halt seinen Chef, der von Kevin Bacon gespielt wird, großartig, Kevin Bacon als richtig widerliches Arschloch. Und der sagt so, ja klar, machen wir. Und dann schmeißt er ihn quasi nur so vor die Tür. Und dann beschließt Winston halt, ja, nehme ich mir das Geld halt so von der Firma, überfällt seinen Kollegen in der Chemiefabrik. Und gerät dann zwischen die Fronten, weil gleichzeitig eine Journalistin versucht aufzudecken, welche Machenschaften diese mysteriöse Firma hat. Und der Schlägertrupp der Firma schmeißt Winston in einen Behälter mit Toxic Waste. Und da mutiert er dann zum Toxic Avenger. Und ja, mit seinem Wischmopp der Rache. Das ist so lustig. Er hat einen Wischmopp, der halt auch mit so, ja, so verstrahlt ist. Und damit geht's dann zur Sache. Und ja, der Film ist sehr blutig.
Und auch lustig.
Und lustig. Und genau, zerhäckselt dann seine Gegner und wird so zum lokalen Helden. Avenger, weil die Leute feiern es, dass er quasi in der Stadt ein bisschen aufräumt. Und ja, und dann geht's halt natürlich ein bisschen so um mit seinem Sohn wieder zusammenzukommen. Und der wird natürlich entführt und sowas. Das ist kein Riesenspoiler. Mhm. Die Story ist sehr,
ja,
und verliert sich hinten dran auch. Genau. Also es ist so, es geht um den Fun, irgendwie Peter Dinklage in Vollmaske dabei zuzusehen, wie er Leute halbiert, Organe splattern lässt, ja, und einfach ein Avenger ist.
Es ist ein B-Movie, der, ja, aber trotzdem mit so einer Kritik aufwartet an Superheldenfilmen, ja, und an irgendwie der Pharmaindustrie. Also ich finde, das muss man dem Film schon anrechnen. Der hat schon Substanz und der ist auch lustig geschrieben teilweise. Trotzdem, ja, hat man irgendwann nicht mehr so viel Spaß, finde ich, weil, ja, er dann auch wieder sich wiederholt und es dann nur noch um so Abschlachten geht und es nicht mehr so gute Gags drin sind. Und auch die Antagonisten haben nicht so ein cooles Design wie dann der Toxic Avenger. Da wurde auch nicht so sich so viel Mühe gegeben, fand ich. Aber trotzdem, ich finde auch, ich hatte eine gute Zeit mit dem Film. Und wenn man Fan ist von dem Original oder auch generell so mal sich gerne auch B-Movies, Splatter-B-Movies anschaut, dann kann man sich den angucken.
Man muss schon sagen, unterscheidet sich schon vom Original. Also jetzt nicht ein 1:1-Remake, da gibt es schon, wer beide gesehen hat, wird es wissen, natürlich so ein paar wesentliche Unterschiede. Halt auch so von der Grundstory so ein bisschen anders. Aber ich sag mal so, Toxic Avenger so in die Jetztzeit geholt. Das passt schon irgendwie. Auch hier ist es kein Riesenwurf. Es macht mal Spaß. Also man sollte den vielleicht mit ein paar Leuten zusammen gucken. Und dann kann man schon eine gute Zeit haben. Ich weiß gar nicht, die Laufzeit von dem, der ist jetzt auch nicht so lang gewesen.
Nee, der ist relativ kurz, glaube so ich.
Ich glaube in seinen
80. Aber was macht Elijah Wood in diesem Film?
Elijah Wood hat die beste Rolle in dem Film. Ja. Und sein erster Auftritt ist so, what the heck? Also, vielleicht, du bist ja auch voll Herr der Ringe-Fan, ne?
Ja, kann man sagen.
Und es gibt ja eine Szene, die rausgeschnitten wurde, in der Frodo so zu Gollum wird. Mhm. Und sagen wir so, das kommt ihm schon sehr nah.
Okay.
Er hat, diese Bilder gingen doch auch durchs Internet, ja, von ihm an dem Set, ja, jetzt von Toxic Avenger. Und er sieht halt einfach aus, als hätte so, hätten Grimer Schlangenzunge und, ja, Gollum ein Kind.
Ja.
Also so sieht er aus. Sehr lustig. Ja. Und er spielt die Rolle auch richtig gut.
Ja, ich möchte mehr Elijah Wood in verrückten Rollen. Ich finde, der spielt mehr Elijah Wood generell.
Der macht das echt gut. Und Peter Dinklage macht das auch richtig gut. Ich finde auch, ich gucke mir immer gerne Peter Dinklage, ja, an, obwohl er ja auch schon teilweise nicht so guten Produktionen mitgespielt hat. Aber er ist immer so ein Plus für mich.
Ja, man erkennt ihn mal wirklich gar nicht unter dem Make-up.
Nee, aber er hat ja auch am Anfang genug Szenen, wo man, genau, dann ihn sieht, erkennt.
Ja, ja, ich hab doch ein bisschen Bock, sage ich, wie es ist. Also der Wischmob der Gerechtigkeit oder sowas.
Ich weiß nicht, ob der offiziell so heißt. So genau.
Habe ich Bock drauf.
Toller Typ.
Weißt du auch, du bist ja hier der smarte Stadtboy. Ach, du stattest ja im Kino, genau.
Ja.
Deswegen ist auch hier in den Start.
Kino.
Richtig, aber du kannst es gerne mal wiederholen. Diese Woche, seit gestern.
Just in diesem Moment.
Hoppala. Und dann könnt ihr nach das Original auf YouTube gucken. Ja. Ist es nicht verrückt? Mach oder vorher. Das.
Der Fantasy-Film sagt, der ist aber jetzt wirklich komplett zu. Also da guckt nichts mehr raus. Wobei, vielleicht lassen wir ihn noch so ein bisschen auf, damit wir so in den zukünftigen Podcast-Folgen nochmal über den einen oder anderen Titel reden können.
Über den einen oder anderen Testikel.
Ja, ja, über den können wir reden. Deswegen ist nächste Woche, werden wir wohl nicht darüber reden, denn nächste Woche fällt der Podcast aus. Im letzten Podcast haben wir schon darüber geredet. Wir ziehen um in ein neues Büro und ja, dementsprechend muss der Podcast nächste Woche ausfallen.
Das wir wandern aus. Goodbye, ja, Deutschland.
Das wäre so toll.
Ihr seht uns auf Malle mit einem Bratwurststand.
Aber keiner kann Spanisch. Bien.
Doch,
geht da.
Das ist so gemein, du. Das ist,
Nein, aber wir sehen uns dann im neuen Studio, im neuen Büro wieder.
Ihr werdet keinen Unterschied sehen.
Ja, ihr werdet, haben wir ja letzte Woche schon drüber geredet, also, ihr werdet wahrscheinlich keinen
aber Unterschied. Aber wir werden es merken.
Ja, wenn's merken.
Wir werden Mikrowellenduft in der Nase haben.
Richtig, weil die Küche ist gleichzeitig im Studio.
Was? Das wird geil.
Ja, so.
Kochvideos incoming.
Ja, wer weiß es.
Mal gucken.
Naja.
Folgt uns auf Spotify und gebt uns auch eine gute Bewertung auf allen Plattformen. Darüber freuen wir uns. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal ganz frisch im neuen Set. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht merken. Ihr hört ja eh nur zu.
Richtig.
Naja.
Also für euch macht es keinen Unterschied.
Bis dann.
Übernächste Woche.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation und Redaktion: Marius Stolz, Jonas Ressel, Xenia Popescu, Lennart Schmitz und Alper K. Turfan. Aufnahme und Schnitt: Paul Gerkens. Grafik und Design: David van Steppold. Technische Umsetzung: Patrick Hochnadel. Setbau und Design: Rüdiger Gey, Benedikt Lange. Stimme im Intro: Engelbert von Nordhausen. Stimme im Trainer: Patrick Roach.
Die Funk Podcast Empfehlung.
Hier feiere ich mit meiner Familie gerade Norus. Ich glaube, Norus ist so der einzige Tag, an dem ich mich wie eine echte Iranerin fühle.
Komm, nimm nur eure Geschenke.
Machen wir danach Hafnis?
Ja. Weil ich muss ehrlich sagen, wenn ich unser Wohnzimmer in Germersheim verlasse und rausgehe, dann bin ich, wie soll ich das jetzt sagen? Naja, Alman Aida. So nennen mich die Leute.
Ach echt, wieso?
Ja, weil ich so korrekt bin und so.
Ja, aber ich hab das Gefühl, ich bin eben sehr deutsch. Also ist auch wenig überraschend. Ich bin ja hier geboren und aufgewachsen. Und ehrlich gesagt, dass ich meine iranische Identität quasi an der Haustür ablege, war immer total normal für mich. Meine Mutter hat mir das mein ganzes Leben so vorgelebt.
Wieso sprechen wir draußen eigentlich fast nur Deutsch?
Ich möchte nicht, dass wir so auffallen mit unserer Sprache.
Bis vor 3 Jahren die größte feministische Protestwelle in der Geschichte der Islamischen Republik Iran ausgebrochen ist. Danach war meine Mama wie ausgewechselt. Wie sich das alles auf uns ausgewirkt hat. Und wie der Krieg in Iran im Juni auch nochmal alles umgeworfen hat, das hört ihr in Azizam, die Revolution meiner Mama. Ein Podcast vom SWR und von Funk, produziert von ACB Stories. Ab dem 2. September überall, wo es Podcasts gibt.
Das war ein Podcast von Funk.